HR Info. Netzwelt.
Heute mit Andreas Gielen. Hallo. Deutschland will eine Cyberwaffenagentur schaffen. In der sollen zivil-militärische Hochtechnologien entwickelt werden. Warum? Um im Cyberwar, also auf dem Kriegsplatz, online mithalten zu können. Die Vorbilder dazu kommen aus den USA und Israel. Da gibt es solche Agenturen schon. Was da bei uns geplant ist und wie das Vorbild aus den USA aussieht und welche Kritik es daran gibt, all das hören Sie jetzt in HR Info Netzwelt. Kritische Infrastrukturen wie Stromnetze, Wasserwerke oder auch Krankenhäuser sind immer stärker durch Hacker bedroht. Angriffe auf die Computersysteme gibt es viele, jeden Tag, doch die werden, so gut es eben geht, abgefangen. Aber wenn eines Tages ein Angriff gelingt, dann kann es gefährlich werden. Nun will die Bundesregierung dagegen vorgehen. Nicht passiv, sondern aktiv. Bundeswehr und Sicherheitsbehörden sollen verstärkt eigene Werkzeuge und Sicherheitsprogramme für den Krieg im Netz entwickeln. Wie das aussehen kann, darüber berichtet Marie von Marling-Roth.
Die DARPA hat das Internet erfunden und außerdem das Satellitennavigationssystem GPS. Die Forschungsagentur gehört dem US-Verteidigungsministerium, Jahresbudget über 3 Milliarden US-Dollar. Die Mitarbeiter der DARPA entwickeln Ideen, managen Forschungsprojekte und bahnen Kooperationen mit der Industrie an. Nun will auch das Bundesverteidigungsministerium bei den Großen mitspielen. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben, eine Cyberagentur zu gründen, gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium. Details sind noch offen. Fest steht, Innen- und Verteidigungsministerium sollen die Cyberagentur gleichberechtigt führen. Mögliche Angriffe aus dem Internet auf Krankenhäuser, den Bundestag, Ministerien oder die Bundeswehr werden als gemeinsames Problem wahrgenommen. Die Vorlage sollte schon längst im Kabinett beschlossen worden sein, doch offenbar gab es Streit. Denn wichtige Grundlagen hat die Bundesregierung noch nicht definiert.
Die Agentur selbst, würde sie so kommen, würde auf jeden Fall die Bemühungen des Auswärtigen Amtes massiv konterkarieren. Das Auswärtige Amt setzt sich auf UN-Ebene gerade für die Ächtung von Cyberwaffen ein, mit sehr guten Argumenten. Und auch in diesem Bereich ist diese Agentur völlig kontraproduktiv.
Sagt der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz. Er kritisiert die Militarisierung des digitalen Raumes. Und auch in der SPD gibt es Bedenken. Die Digitalexpertin und Bundestagsabgeordnete der SPD, Saskia Esken, fordert eine defensive Ausrichtung der Agentur. Cyberwaffen dürften nicht entwickelt werden. Unter Netzpolitikern wird seit Jahren darüber diskutiert, wann eine Armee auch digital zum Angriff übergehen kann. Ein Argument der Gegner: dabei könnten kritische Infrastrukturen als Kollateralschaden zerstört werden. Außerdem, eine Rüstungsspirale könnte in Gang gesetzt werden.
Denn ein cyberpolitisches Wettrüsten mit Staaten wie China, Nordkorea oder Russland kann man als Rechtsstaat nur verlieren. Das muss auch die Bundesregierung endlich erkennen und auf die konsequente Härtung der IT-Infrastruktur in Deutschland setzen.
Von Notz fordert, dass die Bundesregierung solche grundlegenden Fragen vorher klärt. In den kommenden Monaten soll die Cyberagentur aufgebaut werden. Die Zahl der Mitarbeiter ist noch offen, auch das Budget. Die Ministerien wollen heute Details bekannt geben. Von 3 Milliarden Dollar Jahresbudget, wie bei der US-amerikanischen Agentur DARPA, können die künftigen Mitarbeiter nur träumen.
Bundeswehr und deutsche Sicherheitsbehörden sollen künftig selbst Cyberwaffen entwickeln. Dazu hat die Bundesregierung die Schaffung einer Agentur für Innovation in der Cybersicherheit beschlossen. Ein sperriges Wort, ein schwieriger Begriff, aber die Bundesregierung will Deutschland damit besser beschützen, und zwar gegen Cyberangriffe. Das Kabinett hat die Gründung einer Agentur nach US-Vorbild jetzt beschlossen. Und in den USA, da gibt es die DARPA, die Forschungsagentur des US-Verteidigungsministeriums. Was da genau entwickelt worden ist und was da weiterhin geplant ist, erzählt Arthur Landwehr aus Washington.
60 Jahre wird sie in diesem Jahr alt, eine der kleinsten und gleichzeitig teuren Einrichtungen des Pentagon, also des amerikanischen Verteidigungsministeriums, DARCA, Abkürzung für Defense Advanced Research Projects Agency, die Agentur für die Zukunftsprojekte des Militärs. 240 Mitarbeiter, 3 Milliarden Dollar Forschungsetat. Hier werden Projekte an Unternehmen und Universitäten vergeben, werden Wissenschaftler auf Zeit für solche Projekte verpflichtet. Hier soll unkonventionell gedacht und ohne DARPA gäbe es einiges nicht, sagt Daniel Gray, Verteidigungsexperte beim Washingtoner Think Tank Lexington Institute.
Starting with the Internet as it exists even today. Satellites in space, GPS.
Es beginnt mit dem Internet. Satelliten im All, das GPS-System, das wir alle benutzen, Tarnkappen, Flugzeuge oder künstliche Intelligenz. Ja, genau. Das Internet ist dort erfunden worden, um die Zusammenarbeit von Truppenteilen zu verbessern, den Informationsaustausch schneller und einfacher zu machen. Begonnen hat DARPAs Geschichte mit dem Sputnik-Schock, als die damalige Sowjetunion im Rennen um den Weltraum an den USA vorbeizog. Um die USA technologisch wieder an die Spitze zu bringen, wurde die Agentur gegründet. Derzeit stehen andere Themen, andere Projekte im Mittelpunkt, zumindest von denen man weiß. Und es geht neben den klassischen militärischen Aufgaben insbesondere um
Terrorismusbekämpfung.
Schwerpunkte sind heute künstliche Intelligenz, Roboter, Biotechnologie, Impfstoffe gegen Krankheiten wie Ebola oder falls es einen biologischen Angriff geben sollte. Weitere Kernfelder sind derzeit Hyperschall mit über 9000 Stundenkilometern, Lasertechnologie, Biotechnologie, wie gesagt, und da wird zum Beispiel auch geforscht, wie die Leistungsfähigkeit von Soldaten verbessert werden kann. Und nicht zuletzt geht es beim großen Thema künstliche Intelligenz darum, die Art, wie Computer rechnen, dem menschlichen Denken anzupassen. Bei Robotern gibt es im Übrigen eine vorgeschriebene Grenze im Denken. Niemals sollen Maschinen die Entscheidung über Leben und Tod treffen, sondern das sollen auch in Zukunft Menschen tun. Die Agentur ist bewusst klein und dezentral organisiert. Es gibt keine eigenen Inhouse-Forschungsprojekte, keine eigenen Labors. Auf der anderen Seite selbst den verrücktesten Ideen hört man zu, spinnt an ihrem Potenzial herum und finanziert sie, wenn sie überzeugend zu sein scheinen. Und so bewerben sich eben Universitäten und Unternehmen um das Geld von DARPA.
What they are able to do is
Sie können sehr herausfordernde und schwierige Fragen an die Forscher stellen und dann eben die besten Leute herausfiltern. Aber DARPA sei nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sagt die Journalistin Sharon Weinberger, die ein Buch über die DARPA geschrieben hat. Es gab auch Niederlagen, Projekte, die es nie hätte geben sollen.
You have tremendous successes like ARPANET and then you have tremendous failures like their counterinsurgency program or like Agent Orange.
Ein weltweites Anti-Spionage-Programm scheiterte teuer und auch das im Vietnamkrieg eingesetzte Entlaubungsmittel Agent Orange war ein Produkt von DARPA-Forschung. Nur ein Bruchteil der Projekte wird jemals als Produkt realisiert. Dass man Forschung bezahlt und dann einstellen kann, das, so Gray, ist ein ganz entscheidender Faktor. Das macht frei, sagt er, hilft dabei, unkonventionelle Dinge überhaupt einfach mal auszuprobieren. Toleranz gegenüber Scheitern ist das A und O.
Huge tolerance towards failure. Everybody has to be tolerant of failure.
DARPA ist als Behörde bewusst so angelegt, dass Forschungsergebnisse auch im zivilen Bereich wirken können. Deshalb werden viele Forschungsergebnisse auch veröffentlicht. Und Unternehmen können oftmals nach der Forschung eigene Produkte für jedermann auf den Markt bringen.
Kritik an der neuen Cyberagentur der Bundesregierung kommt von Grünen-Politiker und Innenexperte Konstantin von Notz. Er warnt davor, dass die geplante Cyberagentur der Bundesregierung die Militarisierung des Internets vorantreibt. Sie schaffe nicht mehr Sicherheit, sondern sorge nur für Verunsicherung.
Die Militarisierung des Internets, also eines Raumes, den wir alle jeden Tag zivil nutzen, die führt nicht zu mehr Sicherheit, sondern die bringt eine ganz starke Unsicherheit und viele rechtliche Probleme mit sich. Also die Motivlage ist völlig legitim und lauter und ich kann immer nur sagen, das Problem von Cyberangriffen, die ganzen Sicherheitsprobleme, die wir im digitalen Raum haben, sind massiv und da muss man sich drum kümmern. Nur jetzt eine Agentur zu bilden, bei der sich das Innenministerium und das Verteidigungsministerium zusammentun, um selbst Cyberangriffe durchzuführen, ist dann nun wirklich die falscheste Antwort.
Auf die Frage, wie man sich denn wehrt, ob aktiv oder passiv und welches Mittel im Sinne der Landesregierung sinnvoll sei, antwortete von Notz.
Ja, ich würde sagen, im Internet ist Verteidigung die beste Verteidigung und nicht Angriff. Wir müssten erstmal unsere digitalen IT-Strukturen richtig härten. Wir haben massive Probleme bei der IT-Sicherheit. Es gibt alle möglichen Einfallstore und Schwachpunkte in der digitalen Infrastruktur. Und da müsste sich die Bundesregierung eigentlich seit Jahren drum kümmern, dafür sorgen, dass es bestimmte Sicherheitsstandards gibt, dafür sorgen, dass Sicherheitslücken geschlossen und nicht aufgehalten werden. Aber genau das tut sie nicht. Und jetzt sozusagen sagt sie praktisch als Antwort auf dieses Sicherheitsproblem, das relevant ist, ab morgen wird zurückgehackt. Und das, obwohl man genau weiß, dass eben die Attribution bei einem Cyberangriff, also die, woher kommt das, was mich da trifft, ganz, ganz schwierig ist. Und im Fall des Deutschen Bundestages, der ja gehackt wurde 2015, kam der Angriff von einem britischen Server. Und ich stelle mir jetzt vor, dass wir dann eben Server in Großbritannien angreifen. Da wünsche ich frohe Verrichtung. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Bundesregierung eben nicht auf diese ab heute wird zurückgehackt Nummer setzen würde, sondern dass wir daran arbeiten, dass wir die IT-Sicherheitsstrukturen wirklich härten, dass wir Standards bekommen, dass Leute, wenn sie einen Router bei Mediamarkt kaufen, dass sie wissen, das hat einen bestimmten Sicherheitsstandard und da kann ich mich drauf verlassen, dass der nicht von jedem x-beliebigen Punkt aus der Welt gehackt werden kann. All das fehlt bis heute und das ist kompliziert. Damit will sich die Bundesregierung nicht beschäftigen und stattdessen schafft sie eben solche Agenturen, deren rechtliche Verortung völlig unklar sind.
Lob für die Cyberagentur kommt hingegen vom Industrieverband BDI. Matthias Wachter, beim BDI-Abteilungsleiter für Sicherheitspolitik, sagte dem Handelsblatt, nach der Definition von Schlüsseltechnologien sei es folgerichtig, technologische Innovationen frühzeitig für die Bundeswehr zu identifizieren und zu fördern. Eine Agentur für Innovation in der Cybersicherheit soll also Werkzeuge und Sicherheitsprogramme für den Krieg im Netz entwickeln. Die Gründung einer solchen Agentur hat das Bundeskabinett beschlossen. Dragonfly, zu Deutsch Libelle, so heißt ein Produkt des Internetkonzerns Google für den chinesischen Markt. Nach Berichten amerikanischer Medien ist diese App für die Internetsuche geplant. Eine App, die herausfiltert, was der politischen Führung in Peking nicht genehm ist und die sich der chinesischen Internetzensur beugt. Doch so einfach wird es Google deshalb nicht haben, nicht nur wegen der Zensur. Aus China berichtet Axel Dorloff.
Es grenzt an Perfektion, wie die Internetzensur in China funktioniert. Die staatlichen Zensoren nutzen verschiedene Internetfilter. Manche Apps und Angebote im Internet werden komplett blockiert, wie Facebook, Google, Twitter oder YouTube. Andere werden selektiv verlangsamt. Stetig werden Inhalte aus dem Internet gelöscht. Michael Anti alias Zhao Jing ist ein chinesischer Blogger und Journalist, der sich mit Chinas Internetkultur beschäftigt.
Chinese national internet policy is very simple.
Chinas Netzpolitik ist sehr simpel: blockieren und klonen. Auf der einen Seite ermöglicht man soziale Netzwerke, weil die Menschen in China verrückt danach sind, aber auf der anderen Seite will man die Server dafür in Peking stehen haben, weil sie dann zu jeder Zeit Zugriff auf die Daten haben. Das war auch der Grund, warum Google seinerzeit China verlassen hat, weil sie nicht akzeptieren wollten, dass die Server der chinesischen Regierung gehören. Westliche soziale Netzwerke und Suchmaschinen sind meist blockiert, aber China hat eigene Produkte. Statt Twitter und Facebook gibt es WeChat und Weibo, statt YouTube gibt es Youku, statt Google gibt es die Suchmaschinen Baidu, Sogou oder Sanliuling. Was nicht gesucht werden darf, erscheint erst gar nicht. Die Liste der zensierten Begriffe wird stetig aktualisiert. Blockiert wird, was als zu kritisch, subversiv oder obszön eingestuft wird. Nach Tabuthemen wie dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 lässt sich in China erst gar nicht suchen. Es kommt eine Fehlermeldung. Aber chinesische Internetnutzer finden immer wieder neue Wege, mit den staatlichen Zensoren Katz und Maus zu spielen, sagt der bekannte Blogger Jeremy Goldkorn aus Peking.
They'll register new usernames, so that, you know, if their old account...
Man registriert sich immer wieder mit neuem Namen, wenn das alte Konto zensiert wurde. Oder man benutzt Decknamen für Dinge, die eigentlich rausgelöscht werden. Eine Schlüsseltechnik ist, eine Textdatei in ein JPEG-Image zu verwandeln und das dann hochzuladen. Dann können andere den Text lesen, aber es ist für die Zensursuchmaschinen nicht zu finden. Auch wenn viele das glauben, das Internetunternehmen Google hat den chinesischen Markt nie verlassen. Die bekannten Google-Produkte funktionieren zwar in China seit 2010 nicht mehr, aber es gibt das Suchportal 265.com, ein Joint Venture, an dem Google beteiligt ist. Damit speichert Google die Suchanfragen der chinesischen Nutzer, bevor sie zur Suchmaschine Baidu weitergeleitet werden. Google archiviert so die Suchbegriffe, die in China geblockt sind bzw. zensiert werden. Seit Jahren ein lernendes System für das große Projekt Dragonfly, mit dem Google auf den chinesischen Markt möchte. Aber Chinas Internetnutzer sind skeptisch, wie die 14-jährige Schülerin Yu aus Peking. Ich glaube, wenn Google mit Zensur auf den chinesischen Markt kommt, werden die meisten Menschen das nicht nutzen. Außer die, die Europa und die USA besonders mögen. Baidu ist ja schon automatisch in unseren Handys installiert. Es ist bequem und einfach. Obwohl Baidu nicht besonders zuverlässig ist, haben die Menschen in China die Suchmaschine in ihr Herz geschlossen. Aber der Markt ist gigantisch. Die Zahl der Internetnutzer in China wächst rasant und liegt mittlerweile bei über 800 Millionen Menschen. Google hat in China bislang 3 Niederlassungen und hunderte von Mitarbeitern. Nicht wenige sagen, bald werden es mehr sein.
HR Info, Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt heute mit Andreas Gielen. Kommando zurück bei einem gigantischen Projekt. Die Commerzbank hat viel Zeit und Geld investiert, um einen Großteil ihrer IT auszulagern. Also alles, was mit Software und mit Netzwerk zu tun hat. Und zwar in eine separate Tochter. Das sollte eigentlich passieren. Ziel der Aktion war es, darüber viel Arbeit an günstige externe Arbeitskräfte, zum Beispiel in Indien, weiterzureichen. Doch solches Outsourcing scheint mittlerweile out. Ursula Meyer hat recherchiert.
Die Commerzbank sieht sich als Technologieunternehmen und wollte zugleich lange eine Reihe von IT-Aufgaben durch Dritte erledigen lassen. Das müsse kein Widerspruch sein, betonte Commerzbank-Chef Martin Zielke noch Anfang des Jahres bei der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt. Er lobte die Vorzüge des Outsourcings in höchsten Tönen.
Weil Sie gerade in einem digitalen Technologieunternehmen entscheiden müssen, welche sind die Kernkompetenzen, die Sie haben, welche Teile machen Sie selbst und wo haben Sie einfach einen Vorteil in Kosten, wenn Sie Teile Ihrer Wertschöpfungskette woanders hingeben.
Es ging dabei also auch ums Geldsparen. Zu diesem Zweck hat die Bank vor 10 Jahren eine separate Tochter gegründet, die Commerz Systems mit mehreren Standorten im In- und Ausland, eine Vorstufe des Outsourcings. In diese Tochter sollten zunächst bankeigene Mitarbeiter ausgelagert werden, die wiederum sollten die IT-Abteilung managen und Aufgaben delegieren an externe, günstige Arbeitskräfte in Polen und zuletzt sogar Indien. Die sollten am Ende die Software der Bank weiterentwickeln und betreuen. Ein gigantisches Projekt, das die Bank mit Nachdruck vorangetrieben hat, berichtet ein Commerzbank-Mitarbeiter aus der IT-Abteilung. Er will nicht erkannt werden, deswegen wurde seine Stimme nachgesprochen.
Es wurde massiv Druck ausgeübt auf die Mitarbeiter, bitte in die Tochtergesellschaft zu wechseln, es gebe keine Alternative dazu. Das wollten viele Kollegen aber nicht, aus Angst, was mit ihnen passiert, dass sie am Ende womöglich auf der Straße stehen.
Der Mitarbeiter konnte wie andere im Mutterkonzern bleiben, aber nur, weil er einem Altersteilzeitmodell zugestimmt hat und dafür, wenn er in Rente geht, Abschläge in Kauf nehmen muss. Andere hätten die Bank gleich ganz verlassen, berichtet er. Die Banktochter ist inzwischen massiv gewachsen. Dort arbeiten rund 1000 Mitarbeiter und in den nächsten Jahren sollten es einmal doppelt so viele werden. Auf halber Strecke heißt es nun aber Kommando zurück. Die Tochter werde in rund 2 Monaten wieder in den Konzern integriert. Das erfuhr der Commerzbank-Mitarbeiter vor kurzem in einer Telefonkonferenz.
Wir waren einfach nur sprachlos und fassungslos, wie diese ganze Planung einfach so über den Haufen geworfen wurde.
Auf Nachfrage von HR Info bestätigt die Bank die Kehrtwende und verkauft es als Neuerung im Sinne der konzerneigenen Strategie. Auch verbal ist es eine Rolle rückwärts. Hier die schriftliche Erklärung.
Die Commerzbank verfolgt das Ziel, ein Technologieunternehmen zu werden. Das heißt, die IT durchdringt sämtliche Bereiche und wird Kern der Bank. Aus strategischer Sicht ist daher die Integration der Commerz Systems in den Konzern zielführender als eine separate IT-Tochter.
Nur so könne man erreichen, heißt es weiter, dass Bankfachleute und IT-Mitarbeiter enger zusammenarbeiten. Viele von denen sehen darin ein Versagen des Managements. Im bankeigenen Intranet regen sie sich massiv auf. HR Info liegen etliche kritische Kommentare vor. Zitat:
Leider scheint die aktuelle Strategie zu sein, keine Strategie zu haben.
Das einzig Erfolgreiche an dem Thema ist das Verbrennen von Geld.
Wie viel das Ganze gekostet hat, dazu hält sich die Commerzbank-Pressestelle bedeckt. Auch was mit den betroffenen Mitarbeitern passieren wird, ist unklar. Nur so viel, wenn sie schlechteren Verträgen zugestimmt haben, dürften sie die aller Voraussicht nach nicht rückgängig machen können.
Die Commerzbank zieht sich aus dem Outsourcing-Projekt zurück, heißt die IT, die bleibt ein Aufgabenbereich innerhalb der Bank. Angedacht war, durch Vergabe an Dritte Geld zu sparen. Wir wollen es nun genauer wissen und haben deshalb Ursula Meier auch hier nochmal im Studio. Ursula, ist die Commerzbank da ein Einzelfall oder verabschieden sich immer mehr Banken vom Outsourcing?
Das tun auf jeden Fall einige Banken, etwa auch die Schweizer Großbank UBS. Die wollte wieder weniger Produkte von der Stange, sage ich mal, made in India, sondern mehr Exklusives von den eigenen Leuten, auch um sich von der Konkurrenz abzuheben. Und ganz unzufrieden mit dem Outsourcing war die Deutsche Bank. Da hat die frühere IT-Chefin Kim Hammonds mal gesagt, hier sei viel zu viel IT ausgelagert worden, an zeitweise 45 IT-Systemen parallel gebastelt worden. Und weil die IT am Ende dann viel zu komplex war und veraltet, kümmert sich die Bank darum nun größtenteils wieder selbst. Auch die Citibank und die Bank of America tun das und das spüren Dienstleister gerade in Indien massiv, weil sie immer weniger Aufträge bekommen.
Also wieder mehr Insourcing statt Outsourcing bei den Banken. Du hast schon gesagt, dass eine Bank zum Beispiel exklusivere IT-Systeme wollte, aber warum machen die meisten Banken das tatsächlich auf einmal anders?
Die Banken sind im digitalen Wandel, automatisieren immer mehr Prozesse. Die IT gehört mittlerweile zum Kerngeschäft. Und das muss man auch sagen, auch wenn es jetzt erstmal paradox klingt, sie greifen punktuell auch immer mehr Auftritte zurück. Viele Geldhäuser kooperieren mittlerweile mit Fintechs, vergeben Spezialaufträge an sie, wenn es etwa um den Kontowechsel geht. Sie kaufen sich Zusatzleistungen für ihre Kunden ein, damit die über Dritte ihr Geld noch lukrativer anlegen, zum Beispiel auch computergesteuert, alles um einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Aber das bleiben Nischenprodukte meistens. Wenn es jetzt wirklich um die zentralen, kritischen, sicherheitsrelevanten IT-Prozesse geht, um sensible Bereiche, da scheint doch manche Bank zurückhaltender geworden zu sein. Schließlich muss sie ja auch das Bankgeheimnis wahren. Und eine Bank kann eben viel auslagern, aber die Verantwortung eben nicht und betreibt ein Dritter Pfusch, missbraucht Daten oder er ist von einer Cyberattacke betroffen, muss am Ende die Bank den Kopf dafür hinhalten.
Also kann man sagen, Schutz durch Eigenverantwortung. Was sagen denn die Bankenaufseher? Behalten die bei all den Kooperationen und bei dem Outsourcing, das es ja dann doch immer noch gibt, den Überblick? Können die noch ausreichend kontrollieren?
Ja, in der Tat gab es da zwischendurch große Bedenken, dass man da die Kontrolle verlieren könnte. Das haben die Bankenaufseher ganz offen angesprochen. Gerade wenn Aufträge immer weitergereicht werden von Subunternehmen zu Subunternehmen, könnte man das am Ende gar nicht mehr nachvollziehen. Und einer der obersten Bankenaufseher hat mal so halb im Scherz gesagt, schicken Sie mal einen Mahnbrief aus Deutschland an einen Anbieter in Bangladesch. Ja, und dann? Letztlich geht's dabei ja auch immer um die Kunden. Die wollen ja wissen, was passiert mit ihren Daten, mit welchen Unternehmen haben sie es eigentlich zu tun. Deswegen haben die Aufseher die Vorschriften zuletzt auch verschärft. Die Banken müssen selbst überwachen, dass ihre IT bei Dritten sicher ist. Sie müssen ständig an die Aufseher berichten, Transparenz für ihre Kunden schaffen. Und das führt eben auch dazu, dass sich Outsourcing im großen Stil oft gar nicht mehr lohnt, weil die Bank damit viel zu viel Aufwand und auch Kosten hat.
Immer mehr Banken schwenken um, behalten die IT, also Software und Netzwerk, lieber im eigenen Haus, als sie an Dritte im Ausland abzugeben, auch wenn das Geld sparen könnte. Vielen Dank, Ursula Meier, für die Infos. Zum Schluss noch Folgendes. Die Digitalstadt Darmstadt unterstützt eine App namens Watch My City. Die ist für den Handel und für die Gastronomie gedacht. Die Kneipen, Geschäfte und Restaurants können sich nun per digitalen 360-Grad-Rundgängen präsentieren. Und das Ganze gibt es auch online im Webbrowser. Petra Demand aus Darmstadt, wie funktioniert das?
Einfach auf die Internetseite Watch My City gehen, Darmstadt auswählen und losziehen. Auf einem Stadtplan sieht man so kleine Pinnnadeln, die kann man anklicken, Geschäfte, Restaurants, Kneipen und die kann man sich dann auch von innen angucken. Oft gibt es dann auch noch Zusatzinfos wie Speisekarten oder Öffnungszeiten. Hinter dieser ganzen Aktion steht die Digitalstadt Darmstadt und die möchte erreichen, dass da bald ein richtiger virtueller Stadtrundgang entsteht. Mit allem drum und dran, Sehenswürdigkeiten, Einkaufsläden, Gaststätten und das nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen.
Vielen Dank, Petra Demand, über die App Watch My City, die jetzt die Digitalstadt Darmstadt nutzen will. Das war HR Info Netzwelt. Bei hrinforadio.de können Sie Netzwelt auch als Podcast abonnieren oder einfach downloaden. Ich bin Andreas Gielen. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.